So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Wie immer beginnen wir mit dem Adi. Zu meiner Linken heute der Adi. Zweite Podcast-Folge dieses Jahr
jetzt endlich. So ist es.
Und zu meiner Rechten zwei Personen heute ausnahmsweise, und zwar den Lukas und den Christian. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Danke, dass ihr kommen dürfen.
Ja. Ja, schön, dass ihr extra aus Mannheim heute angereist seid. Ihr seid von der Firma Naturbummler. Holt uns mal kurz ab zu euch und auch zur Firma.
Als Naturbummler habe ich damals gegründet, 2020, eigentlich als reine Dachzeltmarke. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Dachzelte für Fahrzeuge, das sind quasi so überdimensionierte Skiboxen, wo man auch drin schlafen kann. Und jetzt mittlerweile eben haben wir auch viele weitere Produkte, wie ein Stand-Up-Paddleboard, eine Hängematte, Isomatte, also alles, was noch dieses Dachzelterlebnis dann auch ein bisschen weiter eben besser gestalten kann.
Quasi Accessoires, die zum Dachzelt passen.
Ja, genau. Und eben noch dieses zweite Bein mit den Stand-Up-Paddleboards auch.
Ja. Ja, genau. Also Chris hat eigentlich so richtig losgegangen Anfang 2022. Ich war damals auch im E-Commerce mit einer anderen Brand viel unterwegs und habe halt dann direkt gesehen, was er denn macht, und habe so Marktanalysen angestellt und dachte so, boah, krass, du bist jetzt gerade nur in einem eigenen Shop und so, aber lass mal Amazon machen. Guck mal hier, was für Umsätze bei dem in der Nische gehen. Hab ich am Anfang ein bisschen kurz überredet. Ja. Aber dann haben wir 2022 echt krass viel Produktentwicklung gemacht, hauptsächlich. Auch echt super intensiv mit Designern gearbeitet und so, und kam auch 2022 auch dann die ersten Produkte raus. Wir sind uns 2022, ja. Eigentlich letztes Jahr, 2022, war so ein Jahr der Produktentwicklung. Ja. Und haben da echt eine breite Produktpalette aufgestellt und haben so einen guten Mix. Also genau, ich bin ein bisschen später dazugekommen.
Das heißt, Christian hat die Firma 2020, hast du gerade gemeint, gegründet.
Genau.
Tatsächlich erst mit den Dachboxen. Ich war vorher schon ganz überrascht, dass tatsächlich die Dachboxen das initiale Produkt waren. Viel komplexer, viel größer, viel kapitalintensiver etc. Deswegen war ich erstmal sehr überrascht. Und dann kam der Lukas hinzu, der dann quasi das Thema Amazon auch so ein bisschen eröffnet hat mit den ganzen Accessoires. Was gehört denn da dazu? Was gibt es da für Accessoires momentan?
Also das Größte nach den Dachzelten sind auf jeden Fall die Stand-Up-Paddling-Boards. Da haben wir mittlerweile zwei Modelle am Start. Und dann haben wir so ein bisschen alles rund um das Camping-Erlebnis. Wir haben Wasserfilter, war letztes Jahr ein sehr, sehr starkes Produkt. Wir haben Isomatte, wie Chris gerade beschrieben hat, Hängematte, Wasserkanister, und jetzt haben wir noch dieses Jahr drei Produkte in der Pipeline, die auch noch rauskommen, vier sogar.
Cool.
Es geht in Richtung Campinglampe und Co., also eigentlich so diese komplette Campingwelt.
Nice, und du warst davor, du hast davor schon Erfahrungen mit Amazon gehabt, hast deswegen das ganze Thema Amazon überhaupt initial mit reingebracht. Woher hast du da Erfahrungen gehabt, beziehungsweise was hast du davor noch gemacht?
Ja, ich bin da eher so zufällig reingerutscht. Ich habe ein Praktikum gemacht beim FC Bayern während dem Master, so ein Sommerpraktikum, das war im internationalen Marketing, aber es war während Corona. Das heißt, da war nichts los im Marketing, sondern ich saß da rum und habe mich gelangweilt und dann angefangen, so ein paar Themen zu googeln, was mich immer interessiert hat. E-Commerce hatte ich wirklich im Master, ich habe vor kaum Berührungspunkte mit. Hab mir dann so einen relativ teuren Kurs gekauft, habe mich aber also nachher so ein bisschen überteuert, aber ich habe mich wahnsinnig ins Thema verliebt. Also ich war wirklich, ich hatte Feuer und Flamme, jeden Tag nichts mehr an anderes gedacht und jeden Tag abends bis Mitternacht so irgendwie durchgepusht und fand es aber so geil, wie ich selten irgendwas cool fand, ne, professionell.
Ja, warum hast du das, kurz bevor du zu weiterspringst, ja. Ich höre nämlich raus, du wolltest gerade schon ins nächste springen. Warum hast du das bei Amazon, warum hast du das beim FC Bayern mitgetrieben? Weil es ist ja schon so, dass auch Sportvereine, Merchandise-Artikel etc. etc. Und FC Bayern ist da stark. Ich glaube, wenn ich nicht falsch bin, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, habe ich sogar zwei Leute für Amazon abgestellt. Mhm. Aber das war da keine Option.
Gut, ich war ein Summer-Intern, ein Sommerpraktikant.
Okay.
Das heißt, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie wahrscheinlich groß hätte bewegen können. Ich habe es auch nicht probiert, aber ich habe mit mir immer so der Wunsch geschlummert, was Eigenes zu machen, also ein eigenes Unternehmen zu haben, eine eigene Brand. Und deswegen ist mein Wunsch viel mehr in die Richtung gegangen. Und dann kam dann die erste Amazon-Brand bei Bell, genau, die ich dann mit der Gin GmbH dann zusammen, haben wir die dann großgezogen.
Die ist auch heute noch
tatsächlich. Genau, die gibt es auch noch heute.
Wo wir sogar zusammenarbeiten.
Ja.
Cool. Lass uns vielleicht schon mal direkt ins Thema einsteigen. Und zwar ist es ja so, ihr habt jetzt ein ganz interessantes Produktsortiment, ein anderes Produktsortiment, wie wir bis jetzt irgendwie auch hatten, normalerweise eher so FMCG-mäßig etc. etc. Und jetzt haben wir plötzlich ein Produkt, was kostet das Dachzelt? Ich wollte gerade schon sagen, Dachbox, was kostet das Dachzelt?
Geht bei knapp 2,3 los. Ja. Bis jetzt 2,8. Okay. Ja.
Das heißt, auch vom Preispunkt her, vor allem darauf, wo ich nämlich gerade hinaus, das ist natürlich auch eine ganz andere Liga, kann man ja sogar schon fast sagen.
Auf jeden Fall, ja. Anderes Thema.
Und das seid ihr ja tatsächlich auch gar nicht auf Amazon. Das heißt, Amazon seht ihr ganz anders und das ist eigentlich auch mit eines der Hauptthemen, die wir heute ein bisschen besprechen, weil ich es auch so spannend finde. Wollt ihr da vielleicht mal ganz kurz einsteigen? Warum macht ihr das Dachzelt nicht auf Amazon? Was macht ihr dann auf Amazon? Wie seht ihr Amazon strategisch etc.?
Ja, also die erste Frage, warum ist das Dachzelt noch, muss man sagen, nicht auf Amazon?
Oder so.
Damals war es so, es gab eigentlich gar keine Nachfrage für Dachzelt. Das ist halt ein sehr, sehr teures Produkt und also ja, eine so vierstellig auf Amazon ist ein bisschen schwierig. Es gab auch keinen Anbieter, jetzt mittlerweile sind zwei Konkurrenten drauf, deswegen ziehen wir es gerade ein bisschen mehr in Erwägung. Aber man muss auch gucken, wo der Fokus hingeht und haben gesagt, okay, jetzt erstmal nur im eigenen Shop. Aber für die Gesamtstrategie ist Amazon eigentlich super entscheidend. Wir sehen es nicht nur als rein Sales Channel, also das ist auf jeden Fall auch so 30% 2022 vom Gesamtumsatz sind über Amazon gegangen. Aber es ist zum einen, wir sehen es als Data Warehouse, wo man auch Preise antesten kann. Wir haben jedes Produkt bis auf Dachzelte, die Entscheidung, die Produkte zu machen, fußen hauptsächlich auf Amazon-Daten. Da ist ja auch ein bisschen Google Trends und so, haben wir es natürlich auch angeschaut, aber ein Großteil, einfach weil Amazon auch ein Deutschland-Land ist, weil Deutschland Amazon-Land ist, so. weil wir dort sein wollen, wo Mehrheit der deutschen Konsumenten und Kunden sind und ich weiß nicht, wie viel Prozent es genau sind, ihr wisst es, ich glaube 53% vom Gesamt-E-Commerce-Umsatz Deutschland war auf Amazon. Irgendwie
ich
sowas.
Ich weiß es nicht.
aber so in die Richtung geht's, ja.
Ja. Geil.
Genau, und zu guter Letzt, wir sehen Amazon auch als brutalen Prospecting-Channel. Damit 2022 ein Experiment gestartet mit den Stand-Up-Paddling-Boards. Wir haben den Preis im Shop ein bisschen günstiger gemacht als auf Amazon, aber waren vielleicht 5 Euro oder 10 Euro oder so und wollten auch nochmal testen, ob die Kunden von Amazon in den Shop springen,
ja.
Bei einem Produkt, das über 100, 150 Euro kostet, weil es nicht unbedingt ein intuitiver Kauf ist.
Mhm.
Und es war brutal, also wirklich, wir haben dann einen Post-Purchase-Service haben wir gemacht und ein Großteil, also über die Hälfte der Kunden im Shop sind von Amazon in unseren Shop gekommen, um es halt dort zu kaufen und da war für uns klar, okay, das ist nicht nur ein Sales-Channel, den wir hier haben mit Amazon, sondern wirklich auch so ein Brand und auch so ein Prospecting-Channel.
Was haben die Subs gekostet oder was kosten die?
Das ist ein bisschen dynamisches Pricing, Off-Season und Main-Season.
Ja, okay. Ja.
Aber jetzt in der Main-Season sind wir bei so 370 Euro circa kostet ein Sub.
370 Euro, okay. Und wie viel Prozent von denen, okay, insgesamt, wie viel vom Shop gerade von Amazon kam, hast du gerade gesagt, aber wie viel Prozent von Amazon sind dann tatsächlich auch in den Shop gegangen als andersrum?
Wie viel Prozent von Amazon in den Shop gegangen sind?
Habt ihr vor 100 Sales im Schnitt pro Tag gehabt auf Amazon und am Ende habt ihr nur 70 Sales auf Amazon gehabt. Das heißt, Schlussfolgerung,
ja.
30% sind in den Shop. Habt ihr da pro bezahlen oder bist du gegangen?
Ich weiß nicht genau, aber Sellerboard sah dann einen Ticken schlechter aus tatsächlich. Ja. Aber in der Gesamtrechnung standen wir am Ende viel besser da.
Weil höhere Marge, Amazon.
Marge, keine Amazon-Gebühr, keine Verkäufergebühr.
Diese Preisstrategie, die habt ihr dann bloß bei den teuren Produkten getestet oder auch mal bei günstigeren? Sagen wir mal 80 Euro, 90 Euro in die Richtung.
Wir haben es auch bei günstigen Produkten getestet, aber da haben wir den Effekt nicht gesehen, weil beim Wasserfilter, der 25 Euro kostet, das ist ein intuitiver Kauf.
Ja.
Und der Kunde, in unserer Erfahrung zumindest, macht sich nicht die Mühe, da nochmal irgendwie kurz zu googeln, sondern du siehst es halt, swipes dann nach rechts und kaufst dir das Ding. So nach dem Motto.
Ja, voll. Müsstest du vielleicht nochmal ganz kurz zwei Sätze zu dem dynamischen Pricing sagen, wo du gerade gemeint habt, Off-Season, Main-Season, wie viel Prozent unterscheidet sich, wann zieht man da hoch, warum zieht man hoch, etc., etc.?
Also es kommt natürlich ganz aufs Produkt an. Bei den Dachzelten, so damit gar kein dynamisches Pricing, da sind die Preise immer gleich.
Mhm.
Aber auf Amazon ist es einfach so, dass du, jetzt bleiben wir beim Stand-Up-Paddling-Board, zwischen Mai und September ist eigentlich Main-Season. Mhm. Kannst fast sagen Mai bis August, Ende August, September, je nach Wetterlage. Ja. Und ja, der Amazon-Markt ist halt mega dynamisch. Also Konkurrenten passen die ganze Zeit die Preise an und so weiter und so fort. Und dementsprechend muss man auch reagieren. Aber das sind dann in Prozent 10% zwischen, 10%. Ja, okay. Zwischen Off-Season-Preis und Main-Season-Preis. Also das ist nicht so krass.
Okay,
ein bisschen passen wir es an. Okay, okay. Also, ja, 10-15% um den Dreh.
Das heißt, wenn man Subboard will, dann jetzt kaufen. Das ist schon Mai. Nee,
schon
vielleicht.
Zu spät.
Ja, genau.
Zu spät.
Nee, okay, cool. Du hast vorhin ganz kurz gesagt, bevor wir in die zwei Themen reingehen, wo du gerade gemeint hast, Amazon Warehouse und Prospecting Channel. Amazon Produkt vier, oder Verkaufspreis vierstellig, schwierig auf Amazon. Möchtest du da vielleicht kurz nur einsteigen, warum Produkt vierstellig auf Amazon speziell schwierig und was ist dann die Alternative?
Ja, also das ist, was ich jetzt sage, das basiert nicht unbedingt auf Daten, sondern ist eher so ein subjektives Empfinden und was wir aus Gesprächen mit Kunden herausgefiltert haben, dass bei einem teuren Produkt brauchst du viel mehr Trust.
Ja.
Als bei einem günstigen Produkt. Und du kannst im eigenen Shop einfacher Trust, bei Amazon kannst du auch Trust aufbauen. Mittlerweile gibt es ja auch viel mehr Optionen und Co. Aber du kannst im Shop halt nochmal mehr Trust aufbauen, weil du eine Über-uns-Seite hast, du kannst Bilder vom Team zeigen, du hast ein bisschen mehr Gestaltungsoptionen und dass einfach die Hürde, sich ein vierstelliges Produkt auf Amazon zu kaufen, einfach höher ist als im Shop. Weil du im Shop eher den Eindruck vermittelt bekommst, dass du jetzt gerade den Anbieter kennenlernst, so ein Stück weit.
Ja.
So, ja.
Ja, aber auch das Thema eben, weil ein Dachzelt so ein komplexes Produkt ist, kein Mensch geht einfach, also fällt spontan ein, oh ja, ein Dachzelt wäre mal was, geht auf Amazon und kauft es. So, ja. Wir hatten echt schon Kunden, die haben sich 2 Jahre die Gedanken gemacht, sich ein Dachzelt zu kaufen eben.
Das hat auch ein Investgeld, 3.000 Euro.
Ja, genau, erstmal so aus der Perspektive vom Geld, aber halt auch, man muss ja erstmal auschecken, passt es auf mein Auto, so ein Dachzelt, okay, welche Anbieter gibt es da? Also da lesen sich die Leute eben ganz viel ein und da haben wir auch eben einen ziemlich starken Blog dann gestartet, wo wir auf der Website auch genau auf solche Punkte eingehen und ja, da die Kunden im Vorab schon informieren. Ja,
ja, voll. Und ich glaube, eigentlich könnte man auch sagen, eigentlich muss auf Amazon sowas doch besser funktionieren, weil da habe ich schon mal grundsätzlich viel mehr Trust in den Anbieter, der in meinen Augen, in den Endkonsumentenaugen erstmal Amazon ist und das ist dann nicht Naturbummler, sondern eben Amazon. Also eigentlich müsste man sagen, ja gut, ob das Naturbummler, einer von 8000 Online-Shops für Outdoor-Artikel, jetzt sehr bespitzt und plakativ gesprochen, aber de facto ist es sicherlich so, in Teilen zumindest, eigentlich muss doch der Amazon viel mehr Trust erzeugen, aber offensichtlich ist es tatsächlich nicht so, da kann man sicherlich auch nochmal zwischen den Marktplätzen unterscheiden, gerade ein Otto zum Beispiel, unser Lieblingsthema vom letzten Podcast, und Forge auch schon, da ist irgendwie so die Preisschwelle empfunden ist schon nochmal deutlich höher, aber Amazon ist tatsächlich so, dass irgendwie umso höher der Preis ist insgesamt für die Produktkategorie, umso unwahrscheinlicher und umso unperformanter wird Amazon, aber auch umso teurer das Produkt in der eigenen Nische ist. Also wir haben einen Case zum Beispiel, den wir begleiten mit Handyhüllen, die sehr teuer sind für Handyhüllen. Mhm. Handyhüllen funktionieren super auf Amazon. Auch sehr teure Handyhüllen können insgesamt funktionieren, also funktionieren dann halt immer so super auf Amazon.
Wie viel Prozent sind die teurer als der Marktdurchschnitt?
Scheiß so mal. Grob?
Also ich würde sagen, wenn du allein schon 30% teurer bist als der Bestseller, hast du richtig, das ist richtig schwach. Außer es ist vielleicht, keine Ahnung, sowas super Technisches, wo du komplett anders bist. Aber ich sag mal, bei Handyhüllen, da kannst du ja gar nicht so abheben. Ich weiß nicht, sind die vielleicht aus Holz oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber
die sind schon super special, ich weiß nicht genau, ich glaube 1000% circa, oder? Was kostet eine normale Handyhülle? 10 Euro, oder?
Da ist alles dabei.
Ja, ja,
sowas.
1000% würde ich sagen. Also schon sehr viel teurer. Ja. Es funktioniert auch ein bisschen, aber weil ich halt natürlich viel mehr Adspend stecken kann, also ich kann ja halt bei 800 Klicks kaufen, im Vergleich zu jemand, der für 10 Euro eine Handyhülle verkauft, da ist tendenziell die Marge auch mal grundsätzlich höher. Also es funktioniert schon auch, aber die sehen es halt auch rein ausschließlich als Branding-Channel.
Das
ist,
glaub, voll. Und das war eine komplett andere Zielgruppe.
Ja. Ich glaube, in Marco ist Japan.
Luxuriös ausgelegt, anderer Stoff, anderes Material.
Deswegen. Auf jeden Fall.
Und die machen es halt, dass sie halt einfach ihre Markenbekanntheit etwas erweitern.
Ja.
Und die sagen halt, keine Ahnung, wenn ich Social Ads mache oder so, da muss ich, also da wird mein First Sale nie profitabel sein.
Das ist so, ja.
Die haben natürlich nicht nur Handyhüllen, sondern auch Taschen und so,
aber trotzdem wird es heavy. Was kostet das Produkt bei denen? 100 Euro?
100
Euro. Okay, naja, das stimmt. Und Amazon ist halt immer Preiskampf, also wenn du ein Produkt machst, auf jeden Fall, also das Produkt muss geil sein, ja. Nur Marketing und irgendwie coole Bilder reicht halt nicht aus, aber sobald du auf dem Markt bist, auf Amazon, bist du immer im Preiskampf so ein bisschen. Ne?
Lukas, du hast vorhin gesagt, auch auf Amazon kann man Trust aufbauen, wo man da vielleicht ganz kurz ein bisschen Mehrwert stiftet. Wir können ja gerne mal eine Runde machen. Wie kann man denn auf Amazon nochmal Trust aufbauen? Wo du ja gerade einen Vergleich gezogen hast zum Online-Shop, wo man es machen kann, etc. Da gibt es ja, glaube ich, schon einen Vergleich. Willst du vielleicht mal kurz starten, Lukas?
Vielleicht auch ein paar Hacks.
Ja, also was wir auf jeden Fall machen, jedes Produkt, das wir haben auf Amazon, ist CO2-neutral. Das war vor eineinhalb Jahren, war das...
Ja. Aber Bibel nämlich auch.
Ja.
Okay, das habe ich heute gesehen.
Das war vor eineinhalb Jahren, war das was echt Besonderes. Yeah. Da gab es wenige, die CO2-neutral waren und damit konnte man echt herausstechen. Auch. Plus, was wir auch noch machen ist...
Wobei, Lukas, ja. Wie zeigt ihr das CO2-neutral? Das ist nämlich geil gemacht.
Mhm. Genau, wir haben einmal, klar, das ist der Badge, der automatisch bei Amazon kommt.
Mhm. Es gibt den Amazon, den, wie heißt der Badge?
Climate Badge.
Climate Badge.
Genau. Machen das dann mit Climate Partner zusammen, die CO2-Neutralisierung, Kalkulation.
Das ist das eine, aber wir machen nochmal was.
Genau, und wir haben im Listing, haben wir es auch kommuniziert. Ja. Mhm. Manchmal wird es auch als eins der USPs kommuniziert, weil es halt ein Autoprodukt ist und es auch gut passt. Plus, also, nimmst du mal Plus-Content auch noch auf.
Ihr habt es aber auch teilweise im Hauptbild, zumindest bei Viva, teilweise direkt fett im Hauptbild, so als Schleife oder Banderole quasi.
Deutsches Startup oder was
hier? Genau, in Mannheim bei Naturbummler ganz viel deutsches Startup, ja. Weil wenn du in der Nische bist und das nur irgendwie chinesische Seller, dann ist es einfach ein USP, weil du weißt, hey, du kaufst es von einem deutschen Händler ein. Ja. Und dann nutzen wir das auch auf jeden Fall.
Weil der Trust aufzubauen. Moment, du bist ein Endkunde, der checkt doch gar nicht, ob es ein Chinesisch, oder?
Das glaube ich auch.
Ja.
Ich hab auch Chinesen schon gesehen, die jetzt eine Deutschlandflagge draufknallen. Ja. Also das gibt es halt auch mittlerweile.
Okay.
Ja, und halt auch da noch Zertifikate. Ja. Also gerade jetzt zum Beispiel bei einer Hängematte, da will halt niemand rausfallen. Und die haben wir zum Beispiel jetzt, auch wenn es nicht unbedingt gesetzlich notwendige Zertifikate sind, machen wir die eben trotzdem, wie bei der Hängematte, eben noch ein TÜV-Zertifikat, einfach damit wir auch damit werben können und der Kunde auch eine gewisse Sicherheit hat, wenn er kauft, okay, die ist halt wirklich bis 300 Kilo belastbar und das ist eben vom TÜV abgesegnet, auch eine Institution hier eigentlich schon. So eigentlich bei allen Produkten, also genauso beim Wasserfilter, ja. Das ist ja auch so ein High-Trust-Produkt, also wo man sich wirklich sicher sein muss, dass da alles passt.
Diese Outdoor-Produkte sind ja auch relativ gut zu erklären, sag ich mal, als gerade auch so eine Hängematte oder die ganzen Filter. Wie arbeitet ihr mit Videos und wie funktionieren bei euch diese Video-Ads, die man jetzt seit ein paar Jahren schon schalten kann?
Ja, die Video-Ads funktionieren sehr, sehr gut, weil die meisten einfach gar keine Video-Ads haben. Oder, also die, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt eine Facebook-Ad schalten, da ist die Konzipierung vom Video viel komplizierter, da überlegen wir uns eine Hook und Co. Bei Amazon-Ad muss es einfach nur schön aussehen und das Produkt cool zu sehen sein. Wir haben immer den Ansatz, dass wir immer Menschen zeigen, das kriegst dann meistens dann in den Videos zu sehen.
Auch ein Trust-Element.
Ja, wie es benutzt wird und dann einfach nur klar mit diesen Untertiteln nochmal zu erklären, USPs nochmal zu highlighten. Und es reicht schon aus. Also,
das heißt, must have für die App.
Ich würde jedem sagen, der noch kein Produktvideo hat, du musst es nicht mal perfekt machen oder so. Du hast irgendein Produktvideo, das reicht schon aus in vielen Nischen. Ne?
Wobei, man muss sagen, es wird schon, also absolut 100%, aber es wird schon, man merkt schon auch, wie die professioneller werden. Kein Vergleich zu Social, absolut korrekt, aber man merkt schon auch, wie es professioneller wird. Wir hatten diese Woche, letzte Woche hatten Adi und ich bei einer sehr bekannten Marke eigentlich tatsächlich
eine Analyse,
danke, das Wort hat mir gerade gefehlt, eine Analyse und dann hatte Adi quasi die Ads nochmal aufgezeigt und das war schon hart, also wir haben nochmal es gibt ja einen Amazon Ad Video Builder, glaube so heißt er, das sieht einfach kacke aus, also sieht einfach scheiße aus. Und das hat man schon auch gemerkt, die haben da auch eigene Ads gehabt und so werden sofort. Und haben halt die Performance, hat Ali quasi ein bisschen die Performance quasi aufgelegt, wie die sich unterschieden haben. Das war schon sehr relevant. Also ich kann schon umso mehr halt, also faktisch ja bei den Ads, es gibt bei den Video-Ads, es gibt wenig Slots, wo die ausgespielt werden.
Mhm.
Wenige nutzen sie momentan, deswegen sind sie noch teilweise auch noch relativ billig, wobei das hat sie ja auch schon, das gibt es ja seit 2 Jahren, so habe ich schon
angefangen
zu überholen. Und umso mehr die halt nutzen, es gibt auch immer mehr Slots auch, es gibt SB-Slots auf den Produktteilen, mittlerweile punktuell zumindest, gibt es ja über SDA teilweise etc. Aber umso mehr die halt nutzen, umso wichtiger wird das Video und da haben wir es tatsächlich gesehen.
Voll.
Mehr schlecht als recht.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Zu diesem Videobilder, der ist von Amazon bereitgestellt worden seit wahrscheinlich außer 6-5 Monate in die Richtung 6-7 Monate.
Noch nie gehört, krass.
Echt?
Ja. Echt nicht, ne.
Und es ist halt auch so eine PowerPoint-Präsentation da, wo die Slides von A nach B rutschen. Das heißt, okay, es erfüllt seinen Zweck, aber professionell ist das eher weniger.
Okay, ja.
Kann man nachher mal zeigen.
Ne? Ja, gerne.
Perfekt. Wir hatten es vorher bezüglich diesen Outdoor-Produkten. Outdoor ist immer, sage ich mal, relativ saisonal. Holt uns mal ab zu dem Thema, wie bereitet ihr euch vor auf die Saison und wie ist bei euch auch so das Umsatzverhältnis von Sommer zu Winter?
Also eigentlich das Wichtigste ist, das ist auch ein Learning von uns aus dem letzten Jahr, rechtzeitig den Stock runterzufahren. Weil gerade, klar, wenn man jetzt richtig viel für die Saison eingekauft hat und man merkt, es läuft eben vielleicht doch nicht ganz so gut, wie man dachte, dass man es dann noch rechtzeitig los wird, weil gerade auch im Winter bei Amazon die Lagerkosten, die steigen dann, glaube ich,
das ist brutal.
Von 22 auf 28 Euro pro Kubik bei FBA hoch. Wahrscheinlich eine Heizkostenumlage oder sonst was. Ja, wird wahrscheinlich noch teurer. Das sind erstmal enorme Kosten, die man mehr hat bei einem niedrigeren Preis, den man verlangen kann. Und zusätzlich halt auch totes Kapital in einer Phase, wo eben nicht so viel Cashflow regelmäßig reinkommt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Ja. Und dann, was noch, also wenn man sommersaisonal ist, wie wir es sind, dann hat man halt in Anführungszeichen das Glück, dass alle Sales-Aktionen, die es halt gibt oder die großen, meistens im Winter sind. Also ne, November ist zwar eigentlich Off-Season für uns, aber du hast Singles Day, der mittlerweile auch voll im Kommen ist. Du hast Black Friday, der riesig ist. Der Prime Day bewegt sich auch immer so um den Dreh.
Ja.
Dann hast du klar die Weihnachtszeit komplett. Und wir haben dann jetzt noch, zufälligerweise haben wir den Naturbummler Geburtstag, der Ende Februar ist.
Zufälligerweise.
Das war aber so ein bisschen so, wann war der Shop live und wann wurde das erste Dachzelt verkauft? Und das war dann im Februar. Ja, okay. Und dann haben wir gesagt, okay, nicht wann war der Notartermin, sondern gefühlt, wann ging es los? Und das war dann im Februar.
Ihr habt das erste Dachzelt in dem Februar verkauft.
Ja, geil. Das ist auch tatsächlich das Datum, genau das Datum vom Geburtstag.
Weil ihr verkauft ja online und offline, also ihr habt ja einen eigenen Showroom und so weiter und so fort, haben uns vorher schon drüber unterhalten. Jetzt habe ich angefangen zu unterbrechen, Lukas.
Alles gut.
Wurde das online oder offline verkauft?
Offline. Also ich glaube, die Website mittlerweile ist Shopify. Ganz am Anfang war es, glaube ich, Jimdo. Die hatten so ein Angebot, geil, irgendwie ein Jahr für 1 Euro. Und dann direkt losgelegt damit. Ja, darüber gingen dann die ersten Sales, ja.
Alright, lass uns zurück in die Saisonalität kommen, Lukas, bitte. Entschuldigung, es hat mich gerade einfach sehr interessiert, wie der erste Sale im Februar kommen kann. Naturbummler Geburtstag im Februar.
Genau, das ist dann auch nochmal so eine Rabattaktion, die wir machen. Also genau, du hast halt diese ganzen Sales-Events, die ja global sind und wo alle Kunden in Kaufbereitschaft sind. Wo man jetzt nicht ganz auf die Umsätze kommt, wie jetzt im Sommer, wenn es hochsaisonal ist, aber man kommt schon sehr nah ran. Deswegen ist es ein bisschen einfacher, sommersaisonal zu sein, als wenn du irgendwie so ein krasses Winterprodukt hast. Im August kann es, ist, aber dann ist auch keine Sales-Aktion oder so, deswegen können wir das da eigentlich sehr gut ausgleichen.
Ja. Und wir haben uns ja vorhin noch darüber unterhalten, dass natürlich die Werbekosten, gerade speziell Q4, da habt ihr alles geil. Ich gehe mal stark davon aus, Social Ads, Google Ads etc. gerade für die Dachzelte, die sind wahrscheinlich in Q4 äußerst reduziert, wenn überhaupt live. Ich schätze jetzt mal, ist auch wahrscheinlich kein typisches Weihnachtsgeschenk. Und da man ihr Ads schaltet, da ist natürlich ist der durchschnittliche CPM etc. relativ gering. Das heißt, das hat es natürlich auch nochmal ganz klar für sich oder als Vorteil, wenn ich Sommerprodukte habe.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, bei Saisonalität ist immer das Schwierige, ist, also außerhalb dieser Sales-Events, ist auf der einen Seite, man will sein BSR behalten, man will im Ranking nicht absinken, aber auf der anderen Seite willst du auch profitablen Umsatz machen. Und dann ist immer so ein Zusammenspiel, okay, wie findet man den Sweet Spot in der Ad-Performance und im Preis, sodass BSR stabil bleibt, das Ranking stabil bleibt und man halt ready für die Hauptsaison ist, wenn es kommt, man aber trotzdem profitabel ist. Und das ist dann immer so ein Hin und Her und viel ausprobieren tatsächlich, bis man dann irgendwie seinen Sweet Spot findet, ja.
Cool.
Top. Ich würde sagen, gehen wir mal weg Richtung von der Saisonalität zum Thema Amazon-Daten. Finde ich noch ganz spannend bezüglich Amazon.
Ja,
das vorher schon angeschnitten, dass ihr, egal für Amazon oder auch für den Webshop und egal für welches Produkt, die Amazon-Daten nutzt für die Entwicklung und auch welches Produkt Sinn macht. Welche Daten nutzt ihr? Und da mal vielleicht eure Top, wie sagt man, Learnings und Top-Hacks.
Ja. Also vorhin schon angesprochen, ne, über die Hälfte vom Deutschland-Umsatz E-Commerce geht über Amazon, und man hat Kundenrezensionen, die gehen bis ins Nirgendwo. Wenn man sich mal ein bisschen Zeit nimmt und klar diese klassische Produktentwicklung macht, sich die Rezension durchliest, guckt, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, dann hat man eigentlich einen super geilen Market-Overview. Das heißt, das machen wir zum einen sehr, sehr stark für die Produktentwicklung, und dann eigentlich alle Produkte außer die Dachzelte, die wir jetzt entwickelt haben, dass die Entscheidung fast größtenteils eigentlich auf Amazon-Daten gefußt, also die Entscheidung, okay, wir machen das Produkt. Klar, wir haben auch immer natürlich Google-Trends einen Abgleich gemacht und auch Recherche woanders gemacht und Co. Aber das war dann mit Helium hauptsächlich, war das dann die Entscheidung auf Amazon-Daten basieren. Und auf Amazon-Daten basierend, aber die Produkte funktionieren nicht nur auf Amazon, sondern auch auf anderen Marketplaces oder auch im Shop, was ganz spannend ist, ja.
Wie seht ihr den Ausbau, sind wir vorher schon ganz kurz im Vorgespräch, kurz 2 Sekunden rein, wie seht ihr den Ausbau von diesen, ich nenne es jetzt mal den Amazon-Produkten, den Accessoires und Co., die primär ja, über Amazon laufen, wo auch vor allem eben das Amazon Data Warehouse, wie ihr es so schön bezeichnet habt, vorher so ein bisschen als Grundlage für die Produktentscheidung gilt, im Vergleich zu den Zelten, zu den Dachzelten, wie seht ihr da die Zukunft, was ist da geplant, was hat Fokus etc., weil ja, ich glaube, so spannende Frage. Mhm. Das eine ist auch, glaube ich, deutlich komplexer zu skalieren, gerade mit den Dachzelten, A, Kapitalbedarf, B, die Produkte, weiß ich nicht, welches Produkt oder welche Dachbox oder welches Dachzelt auf welches Auto passt etc., aber auch der Vertriebsweg ist ja, haben wir vorher schon gehabt, sehr komplex. Also ein großer Teil läuft ja offline über euren Showroom auch, das heißt, müsst ihr auch die Standorte expandieren etc. etc. Was ist da der Plan für die nächsten Jahre?
Also eigentlich ziemlich ausgeglichen. Jetzt dieses Jahr sind noch 3 weitere Amazon-Produkte geplant.
Okay.
Dachzelte haben wir jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich ein geupdatetes Modell rausgebracht.
Wie
jetzt gerade da oder?
Ja, also, ja, das wie viele Modelle wir haben?
Ja. So.
Jetzt, Flitzer 1, ja. Das sind 2 Farben.
Wie heißt der?
Also, das muss man nochmal abholen.
Ja, insgesamt sind 6 Stück.
Ja,
und noch eine Variante jetzt ultra breit, die dieses Jahr rauskommen wird.
Okay.
Und da versuchen wir halt eher in die Tiefe zu gehen dieses Jahr. Also gerade über B2B nochmal zu erweitern, weil wie du gemeint hast, echt so ein Produkt, das wollen die Leute sich halt gern anschauen, weil es auch vom Preis her ähnlich wie ein Autokauf ist, also fast schon in die Preise reinrutscht. Mhm. Und deswegen da über B2B eben mehrere Standorte das auszubauen, haben wir selber auch noch jetzt auch die ersten Kooperationen in der Hinsicht gestartet. Am Bodensee mit einem Bio-Bauernhof, Obsthof Moll. Die haben auch alle Zeltmodelle dort ausgestellt. Da kann man sogar Übernachtungen buchen bei denen.
Ja, krass.
Ja, und das, ja, die haben die ausgestellt, die Zelte. Ja. Jedes Modell einmal. Und kann man einfach drin schlafen, wenn man will.
Könnt ihr Urlaub dort machen?
Ja, genau, ja.
Genau, mal. Ja. Team-Event. Ab zum Obst auch.
Ja. Werden die vergütet vielleicht, ganz kurz?
Ja, rein über Provision an meinem Verkauf.
Also, die bekommen eine Provision für jedes verkaufte Modell, haben einen gewissen Stock immer da und bestellen quasi bei euch nach.
Ja,
aber
richtig.
Das läuft dann quasi so arbitragemäßig, dass die quasi dann Geld bekommen, wenn sie verkauft haben und dann auch quasi die Produkte bezahlen.
Ja, aber das wollen wir eben noch weiter ausbauen, auch mit Händlern, die das schon länger machen. Mhm. Aber auch klar, sowas, so neue Wege gehen. Also
falls wenn ein Händler ist, der zuhört, dann meldet
er sich. Ja, genau. Also gerade hatten auch überlegt, irgendeinen Surfshop in Norddeutschland, dass die sowas auch gut anbieten könnten.
Ja.
Ja, genau da in die Tiefe. Und ansonsten Amazon eben versuchen, weiter und weiter das Produktportfolio auch gleichzeitig in die Breite zu entwickeln. Ja.
Ist dann eher so, dass ich einen Kunde gewinne über das Zeltthema und dann abselle, für die Accessoires oder vice versa?
Ja, das auf jeden Fall ist ein Thema. Aber man muss halt auch die Stückzahlen sehen. Also Dachzelte, da haben wir jetzt nicht so krasse Stückzahlen wie bei den Stand-Up-Pedalboards oder der Hängematte. Ja. Deswegen klar, Upsell mega gut möglich, weil die Leute, die das Dachzelt auch kaufen, die feiern das halt auch mega. Also sie feiern auch diesen Lifestyle. Und da haben echt schon Kunden, die haben dann das komplette Sortiment gekauft. Ja.
Schon so Fans auch.
Irgendwie ja, Markus, mega.
Echt cool ist.
Ja. Ist beim Dachzelt, beim Stand-Up-Paddleboard auch so stark. Also dass da auch gute Upsell-Produkte gibt.
Beim Stand-Up-Paddleboard auch.
Ja, genau. Ist gut, da haben wir so ein paar Zusatzequipment-Sachen.
Kajaksitz.
Ja, aber man merkt halt auch da, dass die Leute so die Marke halt einfach feiern. Ja.
Ich glaube, wir sind gerade schon in einem spannenden Themengebiet drin. Wir hatten es in der letzten Podcast-Folge mit Marc Staber über Otto. Gerade haben wir noch bei euch das Thema Offline angesprochen, also mit diesem Bio-Händler da am Bodensee. Ihr habt noch im Vorgespräch angesprochen, dass ihr andere Marketplaces noch nutzt, wie zum Beispiel Decathlon, die Showrooms, die wir gerade hatten, auch die Händler. Wo wollt ihr euch noch erweitern? Was findet ihr spannend und auch im Vergleich zu Amazon da in der Zukunft?
Ja. Also erstmal, wir fahren mega den Multi-Channel-Ansatz. Das heißt, also klar, es gibt auch Leute, die machen rein Amazon und das ist ja auch voll legitim und funktioniert auch gut. Aber ich habe auch schon oft erlebt, wie irgendwie wegen sowas Simplen wie einer Umfirmierung so ein Amazon-Konto auch mal eine Woche gesperrt ist. Mhm. Und man muss ja trotzdem wie Gehälter und Miete zahlen. Das Gleiche kann auch bei einem Shop passieren. Deswegen haben wir immer den Anspruch gesagt, okay, wir stellen uns breit auf und sind dann auch jetzt bei Decathlon zum Beispiel.
Wie läuft das?
Gut. Also ich weiß nicht, insgesamt diese kleineren Marketplaces außerhalb von Amazon, Gesamtumsatz zwischen 5% und 10% so
ja, drin, genau.
Also grob.
Das heißt aber, Decathlon scaled jetzt nicht für euch, dass es ein riesen Channel ist.
Ja, also diese kleineren Marketplaces, die haben auch noch nicht, die haben noch keine Ads. Du kannst Kacheln buchen, ne? Du buchst halt Decathlon Ads, kommt im Ende April, also jetzt in 2-3 Wochen kommt es raus. Ich weiß gar nicht, wie es bei Otto ist. Otto sind wir, haben wir mal probiert, aber ja, haben gesagt, wir richten den Fokus jetzt eher mal auf die reinen Outdoor-Marketplaces. Obelink ist noch einer, ist ein holländisches Unternehmen, die aber hauptsächlich deutsche Kunden haben. Die haben auch, du kannst auch keine Ads schalten, du kannst halt immer nur so Slots buchen. Ne? Okay, eine Woche Startseite zum Beispiel buchst du dann halt, aber es ist nicht so dynamisch wie Amazon.
Das Auto ist es jetzt, glaube ich, seit 2 Wochen oder so.
Ja, krass.
Ja, das ist jetzt exakt dasselbe. Die haben so, das hast du, glaube ich, schon mal sogar gesagt, die dieselben Nomenklatur haben für Ads, das heißt auch Sponsored Product und Sponsored Brand und Gedöns.
4 Werbeformate, genau, und ähnlich angehaucht über Amazon.
Kommen sie ein paar Jahre zu spät.
Ja, deswegen war spannend, in welche Richtung das mit Otto dann geht.
Ja.
Welche Marketplaces sind ihr noch, ich sag mal, Amazon konkurrierend in Zukunft? Wenn ihr da eine, wie sagt man, eine Meinung dazu habt oder
eine? Also in Deutschland am stärksten Marketplace ist schon Decathlon für Outdoor, natürlich nur für unsere Nische halt. Die investieren auch sehr viel, also die haben auch den Anspruch, im E-Commerce-Bereich in der Nische größer oder genauso groß zu sein wie Amazon. Da geht auch echt viel, aber ansonsten Marketplace ist schon schwierig. Und was wir noch machen, ist Partner-Marketing, also Mitarbeitervorteile beispielsweise.
Ja,
ist auch noch ein Channel, der auch besser zieht als gedacht. Wir haben gesagt, okay, lass einfach testen, weil dich anzumelden und einfach diese Brand-Reichweite mitzunehmen und den Markt irgendwie tiefer zu penetrieren, das kostet nichts. Mhm. Also es ist, du meldest dich noch an, das ist nur ein bisschen Aufwand, aber du hast halt direkt mehr Sichtbarkeit für 0 Euro.
Was genau macht ihr da? Steckt da doch ganz kurz ein bisschen tiefer ein, das ist ganz spannend, glaube ich.
Ja. Mitarbeitervorteile, also sagen wir so Corporate Benefits quasi, muss ich dann auch registrieren und bewerben, dass man da drauf darf quasi und ich weiß nicht, jemand, der jetzt, ich nehme mal ein lokales Beispiel, beim Daimler arbeitet zum Beispiel, der bekommt dann einen Zugang zu mitarbeitervorteile.de und bekommt dort dann Adidas Sachen für 10% Rabatt beispielsweise.
Und Naturbundesachen.
Und Naturbundesachen, genau.
Ja. Und aber dann das die Zusatzprodukte, die Accessoires und Co. oder wirklich die Zelte auch?
Alles.
Okay, nice.
Ja, alles.
Wie kam da drauf?
Tatsächlich, wir haben uns, da war bei OMR, war der Vortrag von Johannes Kliesch von Snox. Okay. Da hat er seine komplette Vertriebsstrategie von Snox offengelegt. Also die kommunizieren ja immer super viel. Und da hat er Partnermarketing das Wort einfach nur benutzt. Und das habe ich noch nie gehört davor. Partnermarketing, was bedeutet denn das? Und ein bisschen näher drauf eingegangen. Das in Deutschland, hat, also Mitarbeitervorteile, 800.000 registrierte User. Das ist größer, als man denkt. Mhm. Und das ist, also keiner redet im E-Commerce drüber, aber da geht gar nicht so wenig. Wir haben auch, auch gar nicht so wenig drüber verkauft. Ja, und die Anmeldung war jetzt auch nicht kompliziert oder so.
Aber ist das ein relevanter Sales-Channel aktuell? Prozent, 5%, 10%?
5.
Ja, schon eher Richtung 5 noch.
Ja.
Da ist alles drin, wahrscheinlich Firmen, wahrscheinlich Hochschulen, Schulen, komplettes Paket.
Nur Firmen, also es gibt ja dann auch für Unis, ja. Universitäten, wie heißen diese?
Unidays.
Unidays, ja genau. Ja.
Okay, schon drauf.
Ja. Ja, da sind wir noch in der Bewerbungsphase, da warten wir noch auf Feedback. Cool.
Aber auch mal eine andere Möglichkeit.
Ja, ja.
Nice, spannend.
Top, gut, hast du noch Themen?
Ich hätte nur eine abschließende Frage, die mir die ganze Zeit schon auf der Zunge brennt, aber falls du noch...
Schießt du los,
Wolf. Ich habe nur eine abschließende Frage, die wollte ich bloß zwischendrin stellen. Bitte sagt mir, dass ihr beide auch ein Zelt habt. Habt ihr auch noch? Habt ihr eigentlich? Wenn ihr jetzt nein seid.
Nee? Doch, klar. Also, beide? Gut, wir haben jetzt kein eigenes Zelt per se. Ja. So war das am Anfang, bevor es gestartet hat. Mittlerweile ist ja eher, okay, wir entwickeln die Zelte ja laufend weiter. Mhm. So, und jede Änderung wird natürlich auch getestet. Mhm. Deswegen haben wir eigentlich immer ein Zelt auch selber am Start, ja.
Du hast es ja, muss mir auch kurz dazu sagen, Christian, die Produktidee kommt ja tatsächlich auch aus einem Personal Pain Rose.
Ja, genau.
Wo du selber mit einem Camper in Lissabon, nee, in Portugal allgemein warst und dann quasi diese Camper zu groß war und deswegen dich dann mit dem Thema Dachzelte beschäftigt hast.
Genau, richtig.
Ja. Top, dann ich noch die abschließende, komplett abschließende Frage.
Abschließend. Ja,
wir stellen dann auch noch ein abschließend.
wir haben ja das Ritual, dass die Gäste nach der Podcast-Folge nochmal einen Gast nominieren dürfen. Das heißt, ihr dürft ja mal gerne kurz brainstormen, wer auf eurem E-Commerce-Netzwerk spannend wäre für die nächste Folge oder eine der nächsten Folgen und gerne dann auch direkt nominieren.
Ich glaube, können wir schon... Ist man, denke ich, beide, oder?
Nee, ich weiß nicht, wie du meinst. Ich habe was im Kopf, aber ich glaube nicht.
Ja, gleich. Was?
Können wir zwei nominieren?
Ja, klar.
Also, ich habe letztens Hülle der Löwen gesehen und die Jungs, die kommen aus Heidenheim. Habt ihr schon mal von Lockhart gehört?
Ja, die habe ich letztes Mal irgendwo auf Insta.
Ja? Tatsächlich, ja. Ey, die haben so einen geilen Pitch hingelegt, der war brutal.
Okay.
Und die sind ja auch hier aus der Umgebung, deswegen, die werden bestimmt spannend. Die haben eine wahnsinnig geile Gründerstory auch, die sind 20, also auch super jung.
Er ist auch sehr aktiv auf TikTok, Instagram.
Ja, genau. Die finde ich cool, die Jungs. Ich kenne die nicht, aber ich feiere die sind cool.
Okay.
Ja, sonst von meiner Seite, bisschen anders, die Gentlemans aus Heidelberg.
Stimmt.
Ja, also sie machen so Cardholder und ohne Witz, ich kenne niemanden, der so datengetrieben ist und so perfektionistisch, was eben Produktentwicklung auch angeht. Also was die rausbringen, hat halt echt auch immer Hand und Fuß und Patent hier und da. Cool. Das ist echt brutal.
Bin ich auch Runde, um mich
hier kurz zu... Ja, genau, ja, stimmt. Ja. Und die starten jetzt tatsächlich auch mit Amazon. Also wäre vielleicht ein interessanter Zeitpunkt auch, dass sie die gerade in der finalen Vorbereitung...
Ja, cool. Ja. Learnings sharen, ja.
Mhm. Nice, top, nehmen wir mit. Tolle Folge.
Vielen Dank an euch beide und bis zum nächsten Mal.
Danke euch,
bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung.
Ciao.